ARD Sounds.
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu KI und jetzt. Und hallo, Aljoscha. Heute darfst du uns mal vorstellen, bevor wir starten. Wie wär's denn mal damit? Mal was anderes.
Oh ja, wir haben es heute zu tun mit Simin Zadeghi, Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und mit mir, Aljoscha Burchardt, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und das wird nachher auch schon die Überleitung zu unserem Gast sein.
Genau, aber wir wollen mal noch nicht verraten, wer es heute ist. Alle haben die Überschrift schon gelesen und wissen es natürlich trotzdem. Wir hier im Podcast und in der ARD uns lässt das Thema Deepfakes, also gefälschte Videos und Fotos, im Moment nicht los. Meine KollegInnen in der ganzen ARD und auch wir hier im Podcast gucken deswegen diesen Monat genauer drauf. Und zwar unter dem Motto Age of Fake. In den Shownotes haben wir dazu ganz viel Verschiedenes verlinkt, ganz viele Dokus und so weiter. Warum machen wir das, ist die Frage. Aus mehreren Gründen, weil es im Moment die Nachrichten beherrscht, immer wieder. Ich sage nur der Fall Colleen Fernandes. Der Fall Eckart von Hirschhausen, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ausführlich, ne, Aljoscha, mit Eckart. Ja. Und wenn ihr noch nicht reingehört habt in diese Folge, tut es gerne. Und politisch ist das Thema Deepfakes in diesem Jahr in Deutschland auch ein super wichtiges, denn wir haben ein super Wahljahr. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, die haben schon gewählt in ihren Landtag. Im September stehen noch Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin an. Und weil wir in einer Welt von mehr und mehr Desinformationskampagnen leben, können wir erwarten, dass zu diesen Wahlen auch mehr und mehr Fakes im Netz kursieren. Aljoscha, bei dir in Berlin, da gibt es ja schon jetzt genügend Zündstoff, habe ich das Gefühl, oder?
Hier in Berlin haben wir noch ein anderes Thema. Da gibt es ja noch so einen Bürgerentscheid, glaube ich, zum autofreien Stadt oder so. Da ist gerade Highlife auch in diesem Thema. Man will uns das Auto wegnehmen.
Da kann man auch gespannt sein, was passend zur Wahl dann vielleicht kurz vorher noch in Klammern veröffentlicht wird.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Letzte Woche im Gespräch mit Eckart von Hirschhausen haben wir darüber gesprochen, wie schwer es ist, gegen solche Deepfake-Videos und Fotos vorzugehen. Haben wir auch von ihm gehört. Aber es ist nicht unmöglich. Und darüber wollen wir heute sprechen. Unser Gast ist uns schon virtuell zugeschaltet, Aljoscha, und du darfst ihn gerne vorstellen, weil ihr kennt euch schon länger.
Ja. Mein lieber Kollege Tim Polzel ist heute unser Gast. Tim leitet bei uns ein Team, was sich eben damit beschäftigt, wie KI selber Fakes und Desinformationen erkennen kann oder Menschen bei der Erkennung von Desinformationen und Fakes unterstützen kann. Und das ist jetzt eben auch für uns hier im Podcast mal ein Twist. Wir reden nicht nur darüber, dass KI das Problem ist, sondern wir wollen heute auch mal darüber reden, wie KI ein Teil der Lösung sein kann.
Genau. Gretchen AI, so heißt deine Firma oder eure Firma, Tim. Erstmal, wir freuen uns ganz doll, dass du heute unser Gast bist und sind gespannt, was du uns alles erzählst. Hallo.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auch hier zu sein und bin auch schon gespannt, was wir heute alles besprechen können.
Hallo Tim.
Deepfakes. Wir reden über Deepfakes. Was würdest du denn sagen, was fällt denn alles unter Deepfakes? Also ich habe ja schon gesagt, Videos und Fotos, aber was genau?
Ich würde sagen, der Deepfake-Begriff wird unterschiedlich benutzt. Deepfake heißt, uns können Bilder, Videos oder Audiodateien einfach die Realität vorgaukeln, ohne das, was wirklich in der Realität passiert ist. Das heißt, nicht immer geht es dabei eben darum, Desinformationen zu verbreiten oder irgendwie jemanden in das Licht zu führen. Wir kennen ja auch die Beispiele aus dem humoristischen Bereich, aus dem satirischen Bereich, die wir alle gerne gucken. Das sind auch Deepfakes, technisch gesehen, die allerdings dann eine völlig andere Wirkung haben und die wir auch nicht so kritisch diskutieren müssen.
Also das sind dann die Hunde, die nachts auf dem Trampolin irgendwie Purzelbäume schlagen.
Das waren Kaninchen, Aljoscha.
Ah, aber sehr süße Kaninchen,
ja,
das stimmt.
Die werde ich nicht vergessen. Ich bin drauf reingefallen.
Wer nicht?
Ja, ich falle auch wirklich noch oft drauf rein. Ich gucke mir immer wirklich super viele Tiervideos im Internet an. Mittlerweile ist mir auch egal, ob die gefaked sind oder nicht, weil die Tiere sind auch als Deepfake süß.
Das ist auch so. Ich habe letztens mit jemandem geredet, der hat mir von ganz vielen süßen Katzenvideos berichtet. Als ich dann gesehen habe, dachte ich, na, sagst du ihm Bescheid, dass wahrscheinlich über die Hälfte davon gar nicht existiert? Ich habe es nicht gemacht, ich habe ihm im Glauben gelassen.
Ja, das ist lieb von dir. Es ist im Grunde ja da auch egal. Aber es ist ja vielleicht auch nur, sagen wir mal, eine kleine Fingerübung, was daraus werden kann dann am Ende. Also wir haben jetzt quasi den Deepfake-Begriff einmal ganz kurz umrissen. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt, sagen wir mal, durch das Social-Media-Portal deiner Wahl scrollst, wie viel davon ist eigentlich noch echt und wie viel nicht mehr?
Also es gibt schon Untersuchungen, die sagen, dass über die Hälfte des Contents KI generiert ist. Mhm. Das muss jetzt an sich nicht schlimm sein. Wenn man nur Beispielbilder generieren will, Stellvertreterbilder, dann ist das okay. Man muss aber darauf achten, dass dort, wo wir Menschen tatsächlich Wissen oder Erkenntnisse rausziehen oder vermeintlich Informationen rausziehen, dass wir dort noch genauer hingucken müssen, weil man eben sehr, sehr, sehr leicht fotorealistische Bilder mit KI-Methoden erzeugen kann.
Wir wollen heute in der Folge vor allem darauf gucken, wie diese Deepfakes manipulativ eingesetzt werden können und auch demokratiegefährdend werden im Hinblick auf, jetzt sagen wir mal, nur, wenn wir nur auf Deutschland gucken, auf anstehende Landtagswahlen oder vielleicht auch Regionalwahlen. Was würdest du sagen, wie bedrohlich, also wie groß ist die Gefahr, dass wahlentscheidend wird für einige Menschen?
Da würde ich vielleicht mal eine Stufe vorher abstrahieren. Also es ist ja so, dass andere Mächte auf diesem Planeten ganz offen Strategien haben, wie sie in unsere Demokratie eingreifen möchten. Das wird nicht mehr hinterm Zaun gehalten, zurückgehalten, sondern das wird öffentlich kommuniziert. Ne? Mhm. Da gibt es den Steve Bannon, der sagt, flat the zone with shit, um den mal zu zitieren. Das heißt, es werden mannigfaltige Narrative sich überlegt, KI-Methoden benutzt, unsere Realitäten vorgegaukelt. Und die werden durch die Reichweite von Social Media und dadurch, dass wirklich viele von unseren jungen, mittleren und älteren Bevölkerungsgruppen Social Media einfach konsumieren, relativ leicht ausgespielt. Der Zugang ist da. Man kann ihn sich super leicht auch erkaufen und man kann ihn natürlich auch im Vorfeld von Wahlen benutzen, um ganz gezielt einzelne Kandidaten zu diskreditieren. Und das läuft, glaube ich, schon die ganze Zeit. Ich möchte auch nicht behaupten, dass es ein neues Phänomen ist. Ich glaube, es gab es vor 10 Jahren auch schon. Aber dass die Reichweite so groß ist, so viele Menschen da in Social Media angeschlossen sind und die KI so gut geworden ist, stellt uns halt vor neue Herausforderungen.
Ganz kurz dazu, damit wir hier kein Name-Dropping betreiben für Leute, die Steve Bannon nicht kennen. Der ist ehemaliger Chefstratege im Weißen Haus gewesen, amerikanischer rechter Publizist. Und der hat genau das, was wir jetzt erleben, was wir auch letzte Woche mit Eckart von Hirschhausen besprochen haben, dass man mittlerweile überhaupt gar nicht mehr erkennen kann, was ist denn eigentlich echt, was ist nicht echt, welche Nachricht erreicht mich, kann ich überhaupt noch irgendwas glauben? Und dass da in diesem Zeitalter, kann man sagen, sind wir ja inzwischen schon angekommen. Auch wenn ich von netten Katzenvideos spreche, es geht ja weit darüber hinaus.
Und du kannst eben personalisiert auch ausspielen. Ne? Du weißt, an wen du dich richtest, mit welchem Video, mit welchem Fake du jetzt welche Personengruppe erreichen willst. Denn du hast die Informationen über die Leute ja oder kannst sie dir kaufen.
Mhm. Noch dazu hört man ja auch von Moskau schon aus dem Kreml seit etlichen Jahren, dass sie Desinformationskampagnen fahren. Da wird das ja auch nicht unter den Teppich gekehrt, sondern ganz offen ausgesprochen. Ich frage mich aber, oder das fragen sich vielleicht viele Leute, was interessiert denn Moskau oder was interessiert die USA denn so eine popelige Wahl in Mecklenburg-Vorpommern?
Ich glaube, das ist die sogenannte hybride Kriegsführung. Dass man tatsächlich, es gibt auch den Begriff des Cognitive Warfare, dass man tatsächlich auf lange Sicht unterschwellig keinen offenen Konflikt sucht, aber unterschwellig im digitalen Raum für Verwirrung sorgt, Diskreditierung streut, ganz gezielt verschiedene demokratische Akteure angeht und eben so eine Gesellschaft erodieren will. Dazu braucht man nicht mehr Soldaten, die in Einheiten irgendwo einmarschieren, sondern das macht man die ganze Zeit dauerhaft. Und es gibt ja den Spruch, der stete Tropfen höhlt irgendwann den Stein. Die Hoffnung ist ganz klar dahinter formuliert, nicht bloß aus dem Kreml raus, sondern wir haben auch noch chinesische Einflusszonen, wir haben den Iran als neuen Spieler und wir haben auch unsere ehemalig sehr gut verbündeten USA, die jetzt auch eigene Agendas auflegen.
Gucken wir auf eure Arbeit, Tim. Gretchen AI, was genau macht ihr?
Wir haben ganz klassisch angefangen, Deepfake-Erkennungsmodelle zu bauen. Das ist ja die intuitive Antwort. Wenn man Deepfake bekämpfen möchte, braucht man halt Deepfake-Detection-Modelle. Das kann man in der Wissenschaft ganz gut machen. Da gibt es große Datenbänke, da kann man sich auch international vergleichen. Kann man sich vorstellen, dass da wirklich Millionen von Daten durchgejagt werden durch Modelle. Und wir sind tatsächlich in der Weltspitze angekommen, was aus dem DFKI raus die Beforschung von Deepfake-Erkennung auf Audiomaterial, auf Bildmaterial, auf Videomaterial angeht und können uns da gut sehen lassen. Dann haben wir eine Partnerschaft beispielsweise mit der DPA eingegangen und haben uns in so ein Faktencheck-Team reingesetzt und haben gesagt, schaut's her, wir haben jetzt den weltbesten Deepfake-Erkenner. Hilft der denn euch? Und wenn ja, wo und warum eigentlich an bestimmten Stellen nicht? Und
haben, die Deutsche Presseagentur muss man dazu sagen.
Die Deutsche Presseagentur, das ist also ein Ort, der Deutschlands größtes Faktenchecker-Team beherbergt, auch wenn es über ganz Deutschland verteilt ist. Aber haben eben gesehen, gut, so eine investigative Recherche, was jetzt ein Deepfake ausmacht, wie ich es begründen kann, wie ich es vielleicht auch widerlegen kann, hat einen größeren Schwierigkeitsgrad als nur der Umgang mit so einem Audio- oder Videomaterial, den ich jetzt bekomme. Und ihr könnt euch vorstellen, wir sind also unter einem Deepfake-Detektor und dort hingegangen und gesagt, okay, wir haben hier was super Cooles, setzt das doch mal bitte ein. Und dann kam als erstes ja, okay, aber da kommt jetzt eine 98,2%ige Wahrscheinlichkeit raus, dass dieser Videoclip gefaked ist. Was ist denn mit den anderen 1,2%, 1,8%? Ne? Also egal, wie gut unser Deepfake-Erkenner geworden wäre, wir sind auf eine sehr, sehr kritische Kundschaft gestoßen und haben gesagt, okay, wir müssen das beweisen. Und das war der Geburtsgedanke der Gretchen-AI. Wir haben dann gesagt, okay, wenn unsere KI-Fähigkeiten mittlerweile so gut sind, dass wir einen Deepfake erkennen können, dann schauen wir doch mal, ob wir nicht über KI-Agenten auch tatsächlich eine Verifizierung oder Falsifizierung, nämlich genau so einen Anfangsverdacht, den ein Faktenchecker auch tatsächlich haben würde, nachrecherchieren würde, ob wir diese Vorgänge nicht verschlanken und verschnellern können. Denn, wie gesagt, Faktenchecker haben immer viel zu viel zu tun und werden immer abgelenkt und sind bitter nötig gebraucht für jeden investigativen Fall, der wirklich nachrecherchiert werden muss. Und da haben wir tatsächlich sogenannte KI-Agentensysteme gebaut, haben die mit der DPA vertestet, haben gesehen, jawohl, in der Fleißarbeit, die so ein Redakteur macht, können wir um den Faktor mal 5 beschleunigen. Das heißt, sie können sich mehr Material angucken, können sich breiter aufgestellteres Material angucken, um eben die Arbeit ein bisschen zu verbessern. Und da kommt die KI, die die Deepfake erkennt, zusammen mit der KI, die den Kontext recherchiert, verifizieren kann und gibt den professionellen Medienschaffenden dort Hinweise, wie man schneller zum Ergebnis kommen kann.
Was zum Beispiel auch dann geholfen hat, war alleine Datenbank aufzubauen, welche Fake-Geschichten oder Bilder oder so sind schon geprüft worden in einem großen Haus. Nicht, dass jetzt X-Journalistinnen und Journalisten da sitzen und dasselbe Bild oder dieselbe Geschichte nochmal prüfen, dass ihr dann schnell zeigen könnt, hey, das Thema kennen wir, das haben wir vor 2 Jahren schon mal geprüft, das ist schon mal durchgegangen, das ist nur ein zweiter Aufguss. Und auch diese Sachen beschleunigen natürlich das Leben von Faktencheckern. Und was ganz schön ist hier, das hat angefangen mit einem Forschungsprojekt. Also es ging erstmal um Wissen, Erkenntnisse, gute Modelle bauen. Und dann habt ihr daraus quasi einen Spin-off, eine Firma gegründet, ein Produkt gebaut. Das ist eigentlich auch eine schöne Erfolgsgeschichte, Made in Germany, wie man dann eben aus solchen Forschungsergebnissen dann eben zu einer Ausgründung kommt.
Aber das bedeutet, wenn wir jetzt nochmal über die Deutsche Presseagentur sprechen, für alle, die nicht so wie ich jeden Tag mit denen zusammenarbeiten, für uns JournalistInnen sind die ganz wichtig, denn die schicken uns sozusagen Nachrichten, auch aus aller Welt, aus denen wir dann teilweise unseren Content, sei es Hörfunknachrichten, Fernsehnachrichten wie die Tagesschau, generieren. Das heißt, für uns muss die DPA nicht nur sauber arbeiten, sondern auch 100%, und deswegen kamst du wahrscheinlich auch gerade auf die Prozent, 100% glaubwürdig sein. Weil wenn die DPA irgendwo eine Nachricht raushaut und die stimmt nicht, es gibt andere Presseagenturen, ich will keine Namen nennen, da weiß man, wenn die als erstes eine Nachricht rauspushen, das geben wir nicht weiter, weil das kann sein, dass das nicht stimmt. Die DPA lebt von ihrer Glaubwürdigkeit und bisher waren sie auch immer sehr glaubwürdig. Und das wird, gerade für JournalistInnen, haben wir ja auch schon eine eigene Folge drüber gemacht, wird immer schwieriger dort auch ja einfach Wahres von Falschem unterscheiden zu können, auch vor allem im Ausland. Und wie genau arbeiten die denn mit euch zusammen und mit eurem Programm?
Das ist natürlich so eine Sache. Wenn jetzt viele nachrichtenrelevante Ereignisse in Social Media festgehalten werden, vielleicht auch aus Social Media, sogenannten User-Generated Content, kommen, hat man eben nicht mehr die gewachsenen Netzwerke, um zu sagen, jawohl, mein Korrespondentin habe ich selber angerufen, das kann ich selber verifizieren. Das ist die traditionelle Arbeit von investigativen Journalismus, nachzufragen, kann ich denn die Quelle verifizieren, kann ich denn bestimmte Nachrichten glauben. Wenn es aber nicht gegeben ist, weil alles über Social Media reinkommt und trotzdem Relevanz hat, die Leute es konsumieren und man diesen Content auch schon irgendwo mit bedienen muss, dann muss man sich in dieses Terrain reinwagen, dass man auch früher zu Aussagen kommt, meinetwegen Echtheitsprüfungen auch forensisch machen kann auf digitalem Material, beispielsweise mit unserer Software. Genau.
Also ich kann mir das dann zum Beispiel vorstellen, sagen wir mal kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, AfD liegt in Umfragen, hat gute Werte in Umfragen. Eine Woche vorher wird geistert ein Video durch WhatsApp, durch Social Media, wo ein ausländisch aussehender Mann mit einem Messer im Zug auf wehrlose Leute einsticht. Dieses Video geht dann an euch und dann macht ihr was genau?
Dann schauen wir uns das Video erstmal unter dem Gesichtspunkt an, ist das eigentlich echt oder ist es manipuliert oder können wir beweisen, dass es KI generiert ist? Ihr könnt euch vorstellen, manipulierte Videos, da werden meistens Gesichter ausgetauscht. Man möchte Handlungen zu anderen Personen zuordnen können oder es werden Objekte oder andere Leute in die Fotos reinretuschiert. Das konnte man früher mit Photoshop auch schon machen. Das bezeichnen wir jetzt als Deepfake, einfach um den Gegensatz zu haben zu diesen Deepfake-Geschichten aus den tiefen neuronalen Netzen. Das ist das Erste. Dafür kann man KI trainieren. Da wir Menschen mit unserem eigenen Auge oftmals die synthetischen Inhalte nicht mehr von den richtigen Inhalten unterscheiden können. Ich sage oftmals, es gibt ja auch noch Fälle, wo die KI auch wirklich Fehler macht, ja, und es gibt auch noch immer den berühmten sechsten Finger, der kommt schon noch ab und zu mal vor. Aber wenn sich jemand, der eine falsche Information verbreiten möchte, wirklich Mühe gibt, dann ist es eben heutzutage nicht mehr so der Fall. Und dann geht es darum, dieses Material erstmal mit KI überprüfen zu lassen. Unsere KI ist mit über 10 Millionen Beispielen trainiert worden, die über 100 verschiedene Arten von Deepfakes oder Manipulationen abbilden. Das trainiert auch wirklich wochenlang. Das ist schon eine KI-Kernaufgabe, die wir da erfüllen. Und dann sind diese KI-Detektoren in der Lage, Spuren zu finden, forensische Spuren, die unserem Auge entgehen würden. Und dann können wir sagen, lieber Redakteur, also in diesem Video gibt es eindeutig Spuren, da würde ich jetzt mal vorsichtig sein, das per se zu glauben, sondern da musst du tiefer nachrecherchieren. Schau mal, ob du das wirklich glauben möchtest.
Ich habe jetzt ganz schön die sehr plakativ AfD und die Sachsen-Anhalt-Wahl genommen. Wir hatten ja schon zwei Wahlen in diesem Jahr und zwar in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Und wie viele Deepfake-Videos gab es denn so rund um diese Wahl in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr? Ist euch da was aufgefallen?
Das war toll und das war auch erstaunlich. Also wir haben uns im Vorfeld der Wahl, ich glaube 6 Wochen vorher, mit dem Ministerpräsidenten Alexander Schweizer hingesetzt, haben ihm gezeigt, was möglich ist mit KI-Abwehr gegen Desinformation. Fand es super toll, hat gesagt, okay, was immer noch funktioniert zu meiner Wahl, wir versuchen das mal live zu bekommen. Das heißt, wir hatten so ungefähr 6 Wochen Zeit, haben dann unseren Deepfake-Erkenner auf Instagram adaptieren können, haben den dort auch scharf gestellt und haben gesagt, liebe Wählerinnen und Wähler, wenn ihr im Umfeld der Wahl auf Material stoßt, was euch wirklich stutzig macht, wo ihr denkt, na, das müsste man eventuell nochmal überprüfen lassen, dann hätten wir einen ersten Hinweis, wir können euch liefern, ob diese Art Materialien eigentlich echt sind oder KI generiert. Und sind dann damit auch live gegangen, 10 Tage vor der Wahl und das war wirklich fantastisch. Also wir haben 20.000 Interaktionen sofort bekommen. Ja, wie könnt ihr euch vorstellen, wir haben jetzt keine Zeit gehabt, diese Werbeaktionen vorher zu fahren, sondern das war einfach spontan so ein Proof of Concept, wie wir sagen, wir müssen ausprobieren, ob es funktioniert, ob die Nutzerin das überhaupt verstehen, ob das jemand benutzen möchte. Und da kamen wirklich total coole Zahlen bei raus. 92% der Nutzer haben gesagt, naja, ich halte diese KI-gestützte Einschätzung von Content für wirklich nützlich. Und 88% haben gesagt, eigentlich brauche ich sowas ab jetzt sofort, wenn ich weiter surfen will, weil ich komme da an Content, den möchte ich mal gerne überprüft haben. Mhm. Wir haben über 5000 Bilder bekommen, die uns die Leute zugesendet haben und gesagt haben, okay, check das doch mal, ist das echt oder ist das nicht echt? Und wir haben da natürlich, muss man das auch kritisch diskutieren. Also die KI ist ja auch kein hundertprozentiges Tool, sondern KI selber macht ja auch Fehler bei der Erkennung von Deepfake. Wir haben es dann so ein bisschen spielerisch aufbereitet, haben gesagt, okay, lass doch mal gucken, wer kann eigentlich besser KI-generierte Inhalte erkennen? Ihr als Nutzer oder die KI? Und haben so ein Quiz aufgesetzt. Ne?
Und haben dort wie gut waren die Leute?
Ja, und haben dort über 8000 Aktionen in dem Quiz auch drin gehabt. Und vielleicht mal ein Resultat, was ich wirklich, wirklich, wirklich cool fand. Wir haben vorher vor dem Quiz gefragt, naja, denkst du denn eigentlich, dass dir so ein KI-generierter Content überhaupt auffallen würde? Würdest du denn KI-generierte Inhalte erkennen? Und da haben viele selbstbewusst gesagt, ja klar, also klar, mich betrifft es, aber wenn es mich dann noch betrifft, dann erkenne ich es auch. 42% haben gesagt, ja klar, das wird dann schon klappen. Nach der Interaktion, nach dem Kennenlernen, was heutzutage mit KI alles möglich ist, ist diese Prozentzahl auf 25 runtergegangen. Die Leute haben wirklich angefangen zu reflektieren und ihre digitalen Kompetenzen vielleicht mal so ein bisschen zu bewerten und gesagt, oh, wenn das heute so und so aussieht und die KI so gut ist, dann wiederum brauchen wir, glaube ich, eine Hilfestellung.
Toll, das ist Medienbildung.
Und trotzdem ist das, wenn man das jetzt nochmal weiterspannt, Tim, wir haben es ja kürzlich auch mit in einem anderen Meeting mal diskutiert mit Leuten. Das Spannende eigentlich, das haben wir auch schon oft gesagt hier im Podcast, Simon, viele Leute haben so das Gefühl, ich kann gar nichts mehr glauben. Es kann ja eh alles KI generiert oder manipuliert sein, ich weiß nicht mehr bei den Inhalten. Und so die Gefahr, dass Leute einfach sich wegdrehen und sagen oder sagen, ich nehme das alles nur noch humoristisch, was immer ich sehe, ich glaube jetzt gar niemandem mehr von jetzt ab. Und das wäre ja eine Gefahr. Und jetzt könnte man denken, Tim, das, was du gerade gezeigt hast, da ist viel mehr KI generiertes, als wir glauben, dass die Leute sich dann noch schneller abwenden und sagen, ja, come on, jetzt weiß ich es endlich, ja, da ist wirklich ganz, ganz viel KI generiert, ich kann das nicht mehr erkennen. Aber wir haben diskutiert, eigentlich, wenn man es geschickt macht und wenn man die Tools den Leuten gibt als Sicherheit und wenn man das so verkauft, so wir helfen dir, dieses Analysetool in deinen Medienbildungsbaukasten mit einzubauen, dass man das hinbekommen müsste und wir sind guter Hoffnung zu sagen, das gibt mir dann wieder Sicherheit. Ich kann es eben KI checken lassen, ich kriege eine zweite Meinung und ich habe wieder die Möglichkeit, irgendwas zu tun, wenn mir komischer Content auffällt. Das heißt, das wäre eigentlich jetzt die Aufgabe, auch für die Zukunft dahin zu kommen, dass das den Leuten eben Sicherheit gibt im Umgang mit überhaupt mit Content und eben nicht auf diese Gefühlsebene kommt. Es ist ja eh alles nur gefaked. Also ich denke, da das ist jetzt unsere Herausforderung, Tim, würde ich mal sagen, eigentlich für die Zeit, die kommt.
Ich glaube auch, das ist so ein Lernprozess, der wird jetzt eingefordert werden von uns in den nächsten Jahren, in immer stärker werdendem Maße. Wir müssen unterscheiden zwischen Content, wenn die Hasen auf dem Trampolin springen, wir hatten es am Anfang, dann ist das okay, wenn es KI generiert ist. Aber in dem Moment, wo ich wirklich mitkriege, okay, ich hab hier eine Beeinflussung, es geht um eine Wahlentscheidung beispielsweise, oder vielleicht geht es auch um eine Kaufentscheidung, vielleicht geht es auch um andere demokratische Prozesse der digitalen Teilhabe. Wir wollen ja immer mehr digital teilhaben an unserem Staat. Wir werden also immer mehr auf digitale Art und Weise interagieren müssen und auch wollen. Dann ist das für uns ein Lernprozess. Rechtzeitig zu hinterfragen, da wo es sich lohnt und da wo es uns egal ist, müssen wir auch nicht alles hinterfragen. Das alles kann man tatsächlich auch nicht hinterfragen. Also ich sehe mich da selber immer abends um 20 Uhr auf der Couch nach einem langen Tag. Da bin ich kognitiv auch nicht mehr in der Lage, alles Mögliche zu hinterfragen, sondern da gucke ich mir dann tatsächlich die Haken auf den Trampolin an.
Ist das denn dann implementiert so richtig? Also in zum Beispiel in dem Fall Instagram oder auch WhatsApp, wenn man das da reingespült bekommt, dass das direkt angezeigt wird? Oder haben die Leute euch das dann geschickt? Also und ihr habt es dann überprüft?
Also die Leute haben uns aktiv Content geschickt. Man kann diese Art der Interaktion, wenn man zusammenarbeiten könnte und auch würde mit den Plattformen noch wesentlich mehr ausbauen.
Aber die haben natürlich kein Interesse.
Im Moment ist es so, dass die Plattformen da ein geringes Interesse dran haben, denn je größer der Aufreger, egal aus welcher Ecke, umso mehr Traffic und so besser funktioniert das Businessmodell.
Aber das Ergebnis in Sekundenschnelle.
Richtig. Es ist so, dass jeder Bürger, jede Bürgerin eigentlich das sofort auslösen kann und im Normalfall in ein, zwei Sekunden hat man eine Einschätzung vom Bild. Darüber hinaus wollen wir für die nächsten Wahlen, die ja anstehen, die Berliner sind ja dran, die Mecklenburg-Vorpommern und auch in Sachsen-Anhalt wird ja gewählt, wollen wir auch diese Kontextualisierung, ist das überhaupt aus dem Kontext gelöst, in welchen Kontext gehört es dann? Schau doch mal nach. Also für jeden das Angebot, wenn man hinterfragen möchte, dass es nur ein Klick weit entfernt ist, auch die Hinterfragung durchführen zu können und jetzt nicht anzufangen, in Faktenchecks zu buddeln, im Netz selber zu recherchieren. Ich glaube, die Hürde ist einfach zu groß, wenn ich auf Instagram unterwegs bin.
Was war denn das Kurioseste, bevor wir auf die nächsten Wahlen gucken, was ihr rund um die Rheinland-Pfalz-Wahl dazu geschickt bekommen habt?
Ach, da waren zum Beispiel Bilder von Politikern. Also gab natürlich auch viele Bilder der Bundespolitik, die dann gepostet wurden von Friedrich Merz in den völlig aberwitzigen Setting, Eier essend mit lauter Eiern um sich rum irgendwie. Und dann gab es dazu verschiedene Slogans. Oder der Markus Söder ist auch ein paar Mal begegnet. Man muss schon sagen, in Rheinland-Pfalz ist es relativ ruhig geblieben. Die Kandidaten wurden eher über die Parteizugehörigkeit diskreditiert, als dass die Personen selber angegriffen wurden. Aber nur ist Rheinland-Pfalz auch nicht Berlin. Ich glaube, in Berlin wird es nochmal eine andere Nummer.
Und wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt auch. Was erwartest du da von den kommenden Wahlen im Osten?
In Sachsen-Anhalt ist es ja auch zusätzlich so, dass dort als Qualitätsmedium der MDR ausstrahlt und von vielen Menschen nicht unbedingt sehr doll frequentiert wird. Das heißt, da ist der Anteil der Leute, die nur über Social Media ihre Informationen holen und sich dort weiterbilden möchten, noch größer. Das heißt, den Effekt dort erwarte ich noch ein bisschen stärker. Und zusätzlich haben wir auch einzelne Parteien mit drin, die jetzt schon ganz stark auf KI-Content setzen. Es gibt KI-Influencer und KI-Content auch unter Parteien, die dort antreten. Und da ist dann eben die Nähe noch mal mehr gegeben, um damit noch anderen Content zu erzeugen und in die Kommunikation zu gehen.
Jetzt kannst du ja je nach Bubble, ich meine, und das muss man ja einfach sagen, wir leben ja einfach nur noch in unseren Bubbles. Und das ist schwer, auch da rauszugucken. Je nach Bubble kann es halt einfach sein, dass dir überhaupt nichts Richtiges mehr reingespült wird. Also wenn du nicht beabsichtigt sagst, ich gucke mir jetzt öffentlich-rechtliche Nachrichten oder höre mir die an oder lies mir die durch oder von unabhängigen Zeitungen und so weiter, dann kann ja alles reingespült werden.
Das ist eben auch die Frage, ne, Tim, die wir uns auch schon in Gesprächen gestellt haben, erreichen wir jetzt die Leute, die so wie wir ticken, die an Wissenschaft und an Qualitätsjournalismus glauben und wollen Sachen prüfen? Und noch schöner wäre es natürlich, wenn du Leute erreichen würdest, die vielleicht so auf der Kippe sind. Ja, die, sagen wir mal, irgendwie, ich weiß nicht, ob dieses ganze System noch taugt und ich könnte mir schon vorstellen, da auch mal radikaler zu wählen, weil mich das alles nervt. Das wäre natürlich am schönsten, wenn man die erreichen könnte. Habt ihr denn auch so ein bisschen mal euch die Demografie angeguckt von den Leuten, die euer Tool genutzt haben? Waren das jetzt, sage ich mal, nur die linksgrünen guten Menschen, die diese Tools genutzt haben oder durch die Bank weg?
Das war schon durch die Bank weg. Also auf Instagram zu sein, heißt natürlich vornehmend jüngere Nutzer einfach zu haben. Ne? Das ist klar, das hat man bei uns auch gesehen. Aber wir haben auch den sogenannten Longtail in der Verteilung. Wir haben auch gesehen, dass viele ältere Menschen auch dabei waren. Hat uns sehr gefreut. Wir haben durch die Bildungsgrade durch und auch durch die Beschäftigungsverhältnisse durch eigentlich einen guten Mix dabei gehabt, sodass da nicht eine große Beeinflussung eigentlich sein sollte. Man muss allerdings auch sagen, dass wir haben natürlich eine Befragung durchgeführt. Da waren dann 250 Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz eben inkludiert, die wir dann noch ein bisschen intensiver befragt haben. Das ist jetzt auch keine repräsentative Umfrage. Ne? Das ist eine Umfrage, die selber in Social Media auf Instagram stattgefunden
aber
hat.
Aber es sind durchaus noch welche dabei, die sagen wollen, sie können sich vorstellen, Parteien im Rechtsaußenspektrum zu wählen.
Absolut, absolut. Also das Parteienspektrum war komplett abgebildet, inklusive allem, genau.
Also die erreicht man auch noch?
Naja, ich glaube, man muss das realistisch einsortieren. Also Deepfake-Erkennung und Aufklärung ist ein Baustein. Wenn der in Social Media stattfindet, erreicht man die Social Media Teilnehmer und die Nutzer. Hm? Mhm. Wenn man darüber hinaus noch verschränktere, noch weiter sich entfernte Nutzergruppen ansprechen möchte, muss man wahrscheinlich ganz aktive Kampagnen fahren oder Aktionen planen, um diese Nutzer noch zu erreichen. Aber für den Großteil der Leute, die tatsächlich Social Media, ich sag mal, im normalen Umfeld konsumieren, täglich reingehen, sich Nachrichten holen, sich vielleicht auch gar nicht groß Gedanken drüber machen, ob sie jetzt da gerade von irgendeiner Seite mehr gespielt werden als von der anderen Seite, ist das halt eine Möglichkeit, mal auszubrechen aus der Bubble, genauso wie du es gesagt hast, und Sachen hinterfragen zu lassen. Es gibt ein cooles Experiment, ihr könnt es mal machen, wenn ihr im Team zusammen seid und ihr wisst, dass vielleicht eure Teamkollegen ein anderes Wählerverhältnis oder andere Einstellungen haben und mal dieselben Suchbegriffe eingeben in Instagram. Man sieht richtig, wie einen die Bubble immer wieder zurück in seine eigene Bubble zieht und wie man nicht auf die Themen oder auf die Beiträge der anderen Nutzer kommt. Ja, man kommt da einfach nicht rüber.
Und ihr habt ja jetzt in Rheinland-Pfalz da mit der Landeszentrale für politische Bildung zum Beispiel zusammengearbeitet und in anderen Bundesländern mit anderen Stellen. Und wir haben ja auch mal drüber gesprochen, man kann sich ja auch durchaus vorstellen, da, ich sag mal, ein Pub-Quiz zu machen, in entlegene Orte zu gehen und zu sagen, wir machen da mal ein KI-generiert oder Real-Quiz, ne, das mit dem Tool, bin ich besser als die KI oder in der Erkennung von Fake-Content, so wie ihr es auch in diesem Quiz angeboten habt, und macht das auch mal in Real, ne? Müsste man sich Sponsoren dafür suchen und könnte dann auch mal zu Leuten hingehen und könnte sagen, man macht auch mal, ich sag mal, Medienbildung ganz handgreiflich mit solchen Tools. Oder in Schulen.
Machen wir tatsächlich. Ja. Leihdetektors nennt sich das. Da geht man, da gehen wir und Kollegen in Schulen und zeigen den Schülerinnen und Schülern, wie man zum Beispiel Bilder rückwärts suche und so weiter, ne? Wie man sowas
erkennt. Dann nehmt ihr nächstes Mal Gretchen mit.
Ja.
Simon, ich habe eine Idee.
Ja, ich mache das selber nicht, aber ganz viele Kollegen von mir machen das. Das ist ein schönes Projekt. Schön. Ja. Mich würde interessieren, habt ihr denn mal gesehen, wer denn solche Deepfake-Videos streut? Also quasi aus welchem Keller sie kommen?
Das ist natürlich jetzt eine tiefergehende Recherche. Also es gibt immer große Einflusskampagnen. Die meisten werden aus dem Ausland auch tatsächlich gut geleitet. Und dann schwappen die natürlich rein. Also das macht ja nicht an der Grenze Halt, sondern verfängt auch im Inland verschiedene Gruppierungen, nehmen dann eben Narrative, wie wir es nennen, Sichtweisen auf und vertreten die. Das ist immer relativ schwierig und es hilft jetzt in dem Moment auch gar nicht genau zu wissen, wo es herkommt. Es gibt die meisten Analysen, gibt es erst im Nachfeld von so einer Wahl, wo man wirklich die gesamte Datenlage da hat. Und dann findet man viele Aussagen 2-3 Wochen nach der Wahl. Ja, da lief eine große Kampagne, das kam von hier, das kam von da rein. Aber dann bist du ja schon längst am Zeitpunkt vorbei. Da hat jeder schon längst gewählt. Und deswegen wollten wir unbedingt was machen, was eben hier und jetzt sofort funktioniert und was vielleicht einen kleineren Beitrag, aber vielleicht auch einen wichtigen Beitrag leisten kann.
Kann man denn auch so ein Ziel von solchen Kampagnen auch immer genau detektieren da oder genau herausfinden? Oder ist es das, was du sagst, einfach Vertrauen zerstören, sodass die Leute irgendwann sagen, ich glaube niemandem mehr, auch keinem Politiker und keinem Journalisten, keinem Wissenschaftler mehr?
Ich glaube Letzteres. Es werden einzelne Personen, vielleicht auch beliebte Personen, ganz gezielt angegriffen und zwar dauerhaft und zwar über längere Zeiträume hinweg aus verschiedenen Blickwinkeln, mit verschiedenen Argumenten, sodass das eine Langzeitwirkung ist, die aber schon ganz gezielt auf die Spitzenpolitiker auch abgezielt ist oder eben auf die Parteienzugehörigkeit abzielt, genau.
Ich finde das ja insofern auch immer ganz interessant, wenn man sich auch solche Trollfabriken anguckt und so weiter, dass ja auch gefühlt jede Seite oder jede politische Ausrichtung, jeder Mensch, jeder politische Ausrichtung auch immer so die Idee hat, die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben und ich falle auf sowas nicht rein und bei meiner Partei gibt es das nicht und von links kommt das eine und von rechts kommt das eine. Und was würdest du sagen, aber aus welcher Richtung kommen denn die meisten Deepfakes?
Naja, es gibt schon einen deutlichen Zusammenhang zum rechten Spektrum und auch in Verbindung zum Ausland und dem Einsatz von zumindest KI-Influencern. Ne? Das gibt es auch vereinzelt in der CDU und wahrscheinlich in anderen Parteien auch, aber relativ viele Accounts sind komplett KI generiert, sind komplett synthetische Nachrichten hergestellt, was man beispielsweise von der AfD sehen kann. Und nun ist wieder die Frage, wenn das tatsächlich gekennzeichnet ist, will ich das gar nicht unbedingt in Abrede stellen. Natürlich kann auch KI-Avatare mit uns reden und auch Wahrheit sprechen. Aber wenn es eben dann nicht der Fall ist und Menschen drauf reinfahren und vielleicht da andere Botschaften gesendet werden können mit Glaubwürdigkeitsfaktoren, die eigentlich nie wirklich gerechtfertigt sind, dann ist eben so ein Fall gegeben, wo man lieber mal nachprüfen sollte.
Und man nutzt dort natürlich auch sozusagen die dunkle Seite des Internets, dann sind da eben leicht bekleidete Frauen irgendwie und die haben dann irgendwie ein AfD auf dem T-Shirt oder einen Becher in der Hand, auf dem AfD steht oder so. Das wird ja gar nicht nur so mit dem Holzhammer reingekloppt, sondern den Leuten auf den Portalen angeboten, auf denen sie sich dann tummeln.
Tim, wie demokratiegefährdend sind Deepfakes denn? Was würdest du sagen?
Ich finde, das muss man auch im Kontext sehen. Wir hatten vorher auch schon Fälschungen, gefälschte E-Mails beispielsweise. Da war kurzzeitig auch mal der Gedanke, dass man jetzt nie wieder an ein Schriftstück glauben kann, nur weil es per E-Mail reinkommt. Ne? Dann haben wir uns aber als Gesellschaft damit arrangiert und haben auch eine Abwehr gefunden. Im Moment ist es so, dass wir noch keine richtige Abwehr gefunden haben und dass vielleicht auch ganz viele noch nicht realisiert haben, dass man besser mal so eine kleine Abwehr haben sollte gegenüber Desinformationskampagnen, wenn wir jetzt einfach an dem Beispiel bleiben. Die dann richtig Schaden in der Demokratie anrichten können. Wie viele Leute sind jetzt verunsichert, sind Protestwähler aus ganz unterschiedlichen Gründen, sind sozusagen emotional aufgehetzt, haben kein Vertrauen mehr darin, dass der Staat handlungsfähig ist. Und wenn man dann fragt, aus welchem Grund denkst du, dass der Staat nicht handlungsfähig ist, merkt man, okay, das ist ein ganzes Portfolio an verschiedenen Gründen, wer weiß, ob die überhaupt zusammenpassen. Aber alle eint eins, dass sie eben aufgebracht sind und enttäuscht sind von dem Staat. Und diese Art Gefühle kann man über Desinformationskampagnen sehr gut verstärken. Und dann wird es eben auch immer ein größeres Gefühl, eine größere Masse. Und da kann man schon von außen den Einfluss, glaube ich, gut sehen, wie er sich bei uns abzeichnet.
Denkst du denn da, dass das in Zukunft noch, also dass wir da jetzt sozusagen an einer Schwelle sind? Du hast vorhin gesagt, du hast das Gefühl, dass wir das alle jetzt mehr einfordern, mehr Transparenz, mehr Ehrlichkeit, Kennzeichnung, Kennzeichnungspflicht, Erkennung und so weiter, dass das jetzt erstmal noch ein paar Jahre so weitergeht oder dass wir jetzt wirklich am sogenannten Scheideweg stehen, wo man dann sagt, okay, es dauert nicht mehr lange, bis wir alle mehr erkennen wollen, woher was kommt.
Das ist eine schwierige Frage. Also ich hoffe natürlich, dass über einzelne Beispiele viele Leute wachgerüttelt werden können. Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich jetzt mit der Technologie einen Systemumsturz irgendwie plane oder so. Das auch nicht. Sondern es geht ja darum, dass jeder und jede Einzelne sich darüber im Klaren ist, dass im Moment relativ viel Fake schon passiert und relativ viel Desinformation schon passiert, und zwar tagtäglich. Und die Frage ist, wollen wir da als Gesellschaft immer sagen, ja gut, es passiert und wir wissen nicht so genau, wie wir darauf reagieren wollen, oder wollen wir halt anfangen, so kleinere Methoden uns dagegen zu wehren, abzuschirmen und eine Abwehr aufbauen. Das kann jeder und jede Nutzerin von Social Media selber so ein bisschen machen, hinterfragen, ist aber auch irgendwie einen Schutz, den der Staat irgendwann mal für sich selber auch realisieren und organisieren müsste, weil Hauptangriffspunkt sind ja die Funktionsträger der Staat, sind ja unsere Politiker und sind die Institutionen, die wir haben. Ich glaube, da wäre es auch angebracht, dass man da drüber nachdenkt, wie man eigentlich der Situation wieder gerecht wird, in der wir nun mal schon leben.
Du hast es vorhin hybride Kriegsführung genannt, und ich glaube, das ist nicht untertrieben, ne?
Ja, also ich bin immer noch dafür, dass es irgendwann das gibt, was ihr sozusagen vor der Rheinland-Pfalz-Wahl ausprobiert habt, dass es implementiert in WhatsApp, Instagram, alle möglichen Social-Media-Seiten, die man sonst so benutzt, drin ist, dass es eine automatisierte KI-Erkennung gibt, die uns das dran schreibt, damit wir uns nicht darauf verlassen müssen, dass die Urheber...
Die bösen Leute wahrscheinlich auch keine Lust haben, ihre gefakten Sachen auszuzeichnen.
Genau.
Das ist es ja. Alle, die mitmachen, die werden sich dran halten. Ne? Wenn wir echten Content oder KI-generierten Content so kennzeichnen. Unser Problem ist mehr, die Leute, die sich nicht dran halten. Und die Plattformen als Vermittler zwischendrin sollten nach Möglichkeit auch mitspielen oder eben zum Mitspielen gezwungen werden. Und da hoffe ich, dass wir da noch ein paar Fortschritte machen.
Aber ich finde schön, dass wir auf Menschen wie dich und Gretchen AI ja schon mal setzen können, dass ihr an sowas arbeitet und in den Startlöchern steht, wenn Mark Zuckerberg dann sagt, okay, ihr könnt.
Na klar, sehr gerne, ist herzlich eingeladen, kann jederzeit anrufen.
Das wird er sicherlich machen. Tim, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Es ist super spannend und eure Arbeit
sehr
ist super, super wichtig. Vielen Dank erstmal dafür.
Na klar, vielen Dank. Sehr gerne.
Danke, ciao.
Ciao.
Und wenn ihr dann soweit seid, Tim, dann kannst du gerne nochmal anrufen oder mit im nächsten Schritt. Dann machen wir einfach nochmal ein Interview mit dir.
Na klar, ich komme gern wieder.
Super. Aljoscha, ich finde erstmal schön, auch jetzt zum Beispiel von Tim zu sehen, was alles bei euch am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz so Sinnvolles passiert. Nicht, dass ich jemals sagte, dass da was Unsinnvolles passiert, aber jetzt so anhand von Beispielen, das finde ich immer wieder total spannend und, wie wir heute auch gelernt haben, einfach auch sehr wichtig für unser aller Zusammenleben, zumindest für alle, die an Demokratie glauben.
Ja, ich finde es auch schön, so dass diese gesellschaftlichen Themen ein Stück weit zu uns kommen, ein Stück weit gehen wir raus und suchen sie, also auch diese Transparenz eigentlich, dass man als unabhängiger Wissenschaftler in Deutschland das eben machen kann, an diesen wichtigen Themen, an grundsätzlichen Themen arbeiten und dafür auch Förderung bekommt oder sogar eine Ausgründung machen kann, weil es andere eben auch wichtig finden, diesen Faktencheck mit Gretchen zu machen. Das gibt einem noch Hoffnung.
Ja, das Einzige, was wir heute nicht gefragt haben, ist, woher der Name kommt. Aber ich denke, es geht um die Gretchenfrage.
Die Gretchenfrage. Wie halten Sie es mit der
KI?
Wahrheit.
So, Aljoscha.
Können wir jetzt nicht sagen.
Dann bis zum nächsten Mal. Nächste Woche sehen und hören wir uns wieder. Bis dann.
Ciao, bis nächste Woche.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Bevor jetzt alle wegschalten, wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar macht auch der Podcast Das Wissen mit beim ARD-Themenschwerpunkt, bei dem wir auch dabei sind, mit dem Namen Age of Fake, die Macht der Täuschung.
Merz, Macron und Starmer koksen im Zug und in Springfield essen Migranten Haustiere. Mhm. Manche Desinformation schafft es in die großen Schlagzeilen, manch andere spült durch Social-Media-Plattformen. Wir haben es ja auch hier bei uns gerade schon gehört, Desinformation begegnet uns wirklich täglich und oft steckt eine politische Agenda dahinter.
Wie es die Experten machen, darüber haben wir in dieser Folge gesprochen. Wie können wir es aber als Otto-Normal-Podcast-Hörerinnen und Hörer machen? Das hört ihr nochmal ausführlich in dem Podcast Das Wissen, Fakt oder Fake, wie wir Desinformation erkennen können, findet ihr in ARD Sounds und natürlich überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört.